die TAPS-Lokalrunde.
Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
Mit Erik Peter
und Katharina Schöpkowski.
Hallo zu einer neuen Folge Lokalrunde. Wir melden uns heute aus Hamburg, fresh und motiviert, nachdem wir eine Woche pausiert haben, zum Leidwesen von vielen von euch, wie wir schon gehört haben. Wir beschäftigen uns heute weiter mit der juristischen Aufarbeitung nach G20 und der strafrechtlichen Verfolgung oder nicht von Polizeigewalt während dieses Gipfels. Und wir klären, warum Berlins Linksradikale verantwortlich sind für das Breitscheidplatz-Attentat.
Oha.
Okay, aber du machst erstmal den Aufschlag.
Genau, es gab diese Woche eine Niederlage für die Stadt Hamburg vor Gericht einzustecken. 8 Italiener hatten geklagt gegen Hamburg und Recht bekommen. Die waren bei der Abschlusskundgebung der Großdemonstration beim G20-Gipfel festgenommen worden, einfach weil sie Italiener sind.
Das sieht man ihnen an.
Südländisches Aussehen, hat die Polizei gesagt. Also ganz klar Racial Profiling eigentlich. Der Richter hat auch so geurteilt, also er hat gesagt, es ist schwerwiegendes Unrecht diesen Leuten angetan worden. Das Einzige, was an der ganzen Sache rechtmäßig war, war ihre Freilassung am Ende.
Das ist schon starker Tobak.
Ja, also sie waren natürlich als Versammlungsteilnehmer von Versammlungsrecht geschützt, also haben einfach ihr demokratisches Grundrecht ausgeübt und wurden dann eben kontrolliert bei dieser Abschlusskundgebung. Der Hintergrund war, dass der Staatsschutz des LKA gerade kurz zuvor eine Meldung herausgegeben hatte, dass die Einsatzkräfte der Polizei bitte Italiener offensiv kontrollieren sollen. Das haben sie dann also gemacht, haben dann auch Wechselklamotten gefunden bei denen, ganz was Böses, Zahnbürsten auch und
Regenjacken.
Regenjacken, genau, haben sie dann mitgenommen, 24 Stunden in der GESA festgehalten. Zu ihrem großen Pech war auch eine EU-Parlamentarierin dabei. Eleonora Forza von der Europäischen Linksfraktion. Also ziemlich dumm gelaufen. Die hat natürlich auch gleich gesagt, dass sie EU-Parlamentarierin ist. Sie haben es irgendwie nicht geglaubt und meinten, das könnte man jetzt auf die Schnelle nicht so überprüfen. Haben es dann in der GESA überprüft und sie dann auch gleich am gleichen Abend noch freigelassen. Aber naja, die hat jetzt das natürlich alles dokumentiert an den Rechtsausschuss der EU gegeben, der sich auch schon damit befasst hat und jetzt nach dem Sommer Deutschland auffordern will, eine Stellungnahme abzugeben und dann wahrscheinlich auch eine Rüge aussprechen wird.
Oha.
Jo. Aber für die Stadt war es auf jeden Fall jetzt schon eine Niederlage. Also diese 8 Italiener, die geklagt haben, das war jetzt nur das Urteil in einem Fall. Aber die weiteren Urteile werden natürlich folgen und ähnlich ausfallen. Der Richter hat zum Schluss gesagt, wenn es hier nach einer Rechtsordnung legitim sein kann, dass jemandem die Freiheit entzogen wird, weil er irgendwie eine Sonnenbrille oder eine Regenjacke dabei hat, dann ist diese Rechtsordnung nichts wert. Also ziemlich hartes Urteil.
Ja, schön und gut, aber personelle oder persönliche Konsequenzen hat so ein Urteil gegen die Stadt Hamburg ja dann doch eher nicht, oder?
Nee, kann man nicht von ausgehen.
Wie sieht es denn aus bei der Verfolgung von Polizeigewalt? Da gibt es ja auch extra eine Soko, die sich damit, oder ein Einsatzteam der Polizei, das sich damit beschäftigt. Es gab jetzt eine Anfrage.
Genau, also das Team der Polizei, das sich damit beschäftigt, ist das Dezernat Interne Ermittlungen. Die ermitteln auch. Also man könnte sagen, dass sie eigentlich relativ effizient sind in ihrer Arbeit. Also in 124 Fällen haben sie gegen Polizisten ermittelt. Davon haben sie jetzt schon 52 Fälle abgearbeitet. Alle eingestellt. Ja.
Aber woran liegt das denn?
Das ging jetzt aus einer großen Anfrage der Linksfraktion hervor. Also das liegt zum einen daran, dass natürlich die meisten, viele Leute sich gar nicht trauen, eine Anzeige zu machen gegen Polizisten, weil sie damit rechnen, eine Gegenanzeige zu kassieren. Das ist schon mal das eine Problem.
Okay, aber es gab jetzt Ermittlungen,
genau,
die eingestellt wurden.
Genau, es gab Ermittlungen, das kommt dann meistens daher, es haben ja viele Leute Fälle von Polizeigewalt zusammengetragen und zum Beispiel im Internet dokumentiert, es gab auch viele Presseberichte und wenn dieses DIE, dieses Dezernat das liest, dann müssen sie halt ermitteln. Die Beamten sind also allerdings halt nie identifizierbar. Also was man auch auf diesen Videos natürlich nicht erkennen kann, ist, welche Polizeibeamtin was tut.
Aber die Berliner Polizistinnen zum Beispiel haben alle ihre individuelle Kennzeichnungspflicht.
Genau, in Berlin gibt es ja die Kennzeichnungspflicht im Gegensatz zu Hamburg. Allerdings gab es da wohl eine Sonderregelung. Jedenfalls wurde denen mitgeteilt, dass 3 Monate nach dem Einsatz, also nach dem G20, diese individuellen Nummern gelöscht werden. Und jetzt also nicht mehr zurückverfolgbar sind.
Das heißt, die Ermittler sehen dort Videos von Polizisten mit klar erkennbaren Nummern, die Straftaten begehen, können aber jetzt diese Nummern den Polizisten nicht mehr zuordnen.
Genau so ist es. Also das ist ein weiterer Grund, warum die da keine Ermittlungen zu irgendwelchen Ergebnissen geführt haben. Ein anderer Grund ist zum Beispiel, der mehrfach jetzt aufgetaucht ist, dass das Verfahren, dass das Verhalten des Polizisten doch gerechtfertigt sein könnte. Das steht dann da so drin. Wasserwerfereinsatz war gerechtfertigt oder Schlagstockeinsatz oder so. Und in einem weiteren Fall wurde die Ermittlung auch schon eingestellt. Der Polizist soll einen Feuerlöscher auf Demonstranten geworfen haben bei der Welcome to Hell-Demo.
Nachvollziehbares Polizeiverhalten.
Ja, der Feuerlöscher soll vorher auf die Polizisten geworfen sein. Der Polizist hat dann gesagt, kann ich auch zurückwerfen. Das wurde jetzt eingestellt, weil kein gezielter Wurf feststellbar war. So. Und sich auch kein Geschädigter geäußert hat.
Also, wie ist die Bilanz? Gab es jetzt schon eine Verurteilung eines Polizisten? Oder?
Nee, keine Verurteilung, kein Strafbefehl, nix. Naja, sind ja noch irgendwie 50 Fälle gut übrig.
Man klickt nur mit dem Herzen gut. Wir machen Journalismus aus Überzeugung. Unabhängig und kostenlos zugänglich für alle. Aber natürlich brauchen auch wir dafür Geld. Und appellieren daher an Sie, unsere Hörerinnen. Unterstützen Sie mit Taz zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.
Okay, dann erklär doch mal, warum die linke Szene Berlins für das Breitscheidplatz-Attentat verantwortlich ist.
Ja, ich muss dafür ein bisschen ausholen. Wir reden vom größten islamistischen Anschlag in Deutschland. Am 19. Dezember 2016, als der Tunesier Anis Amri einen LKW auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz steuerte. 12 Menschen sind dabei gestorben, mehr als 70 verletzt worden. Amri war im Juli 2015 nach Deutschland eingereist und hatte danach in einem halben Dutzend Städte mit verschiedenen Namen Asylanträge gestellt. Anfang des Jahres 2016 war dann aber klar, dass Amri ein islamistischer Gefährder ist, so hat das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum beurteilt. Und weil Amri dann zu diesem Zeitpunkt schon vorwiegend in Berlin unterwegs war, wurden explizit die Berliner Behörden darum gebeten, ihn im Auge zu behalten und ihn zu observieren.
Und das haben sie auch gemacht, rund um die Uhr.
Naja, sie haben ihn bei seiner Ankunft in Berlin erstmalig kurzzeitig festgesetzt, haben danach sein Telefon abgehört und haben ihn auch überwacht von 9 to 5, deutsche Bürozeiten. Deswegen sie das, was sie bei dem Telefon abhören, herausgehört hatten, nämlich, dass er mit Drogen dealt.
Also sie sind davon ausgegangen, dass er immer nur von 9 Uhr morgens bis irgendwie 5 Uhr nachmittags mit Drogen dealt.
Ja, keine Ahnung, sie haben es jedenfalls nie gesehen, weil er in diesen Zeiten jetzt anscheinend seinem Drogenhandel nicht nachgegangen ist. Ist auch vielleicht nicht so verwunderlich, dass sowas auch oft mehr am Abend und am Wochenende passiert. Da hatten die Ermittler aber anscheinend dann Besseres zu tun.
Alles klar. Wie ging es dann weiter?
Am 15. Juni wurde die Observierung von Amri abgebrochen, obwohl er weiter ganz oben auf der Prioritätenliste islamistischer Gefährder in Berlin stand. Und wieso ist eine offene Frage seit langem, auch eine Frage, die sich Bruno Joost gestellt hatte, der als Sonderbeauftragter für die Aufarbeitung des Attentates einen Bericht verfasst hatte, den er im letzten Oktober abgegeben hatte. Mhm. War also stets die offene Frage. Nun gibt es momentan einen Untersuchungsausschuss in Berlin, der diese und andere Fragen klären soll. Nicht nur in Berlin, gibt es auch in Nordrhein-Westfalen und im Bundestag Amri- oder Breitscheidplatz-Attentat-Untersuchungsausschüsse. Am vergangenen Freitag war dort ein Polizeibeamter vorgeladen, der damalige Chef des mobilen Einsatzkommandos, MEK umgangssprachlich genannt. Das sind für gewöhnlich so Teams von 10 Polizisten, die eigentlich nur Observierungsaufgaben machen, und zwar quer durch alle Kriminalitätsbereiche. Rocker, Islamisten, Neonazis und auch mal Linke arbeiten beim Landeskriminalamt. Mhm. Und mit seiner Aussage ist halt erstmals öffentlich geworden, dass sich der Staatsschutz, also die Polizei, die sich mit politischen Verbrechen beschäftigt, damals im Juni 2016 auch sehr stark mit der linksextremen Szene beschäftigt hat. Und
beides gleichzeitig geht nicht, oder was?
Ja, es könnte genau darauf hinauslaufen. Also am 15. Juni endete die Observierung Amris. Am 22. Juni gab es den Großeinsatz der Polizei in der Rigaer Straße. Da ist nämlich die Katerschmiede, dieses autonome Lokal in der Rigaer Straße 94, von der Polizei geräumt worden.
Illegal, wenn ich mich richtig erinnere.
In der Tat, das hat das Gericht später geurteilt. War auch nicht so schwierig zu urteilen, es gab keinen Räumungstitel. Es war eher so ein Wahlkampfmanöver des damaligen Innensenators Frank Henkel von der CDU. Jedenfalls hat er dort mehr als 300 Polizisten reingeschickt und hat dort diese Räume in Beschlag nehmen lassen. Und es ist klar und bewiesen, dass auch MEKler, die so Observationsarbeiten machen, in diesen Einsatz verstrickt waren.
Also das heißt, sie haben die Observation von Anis Amri abgebrochen, weil sie die ganzen Polizisten lieber in die Rigastraße geschickt haben.
Das ist jedenfalls die zugespitzte These. Der Polizist, der dort in dem Ausschuss saß, der wurde gefragt, was denn zu diesem Zeitpunkt im Juni 2016 sonst noch so an Themen gerade heiß war. Und seine Antwort war, ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Ja, das war so. Also in Klammern, ja, die Riga-Räumung hat uns alle beschäftigt. Das war ein Riesending und damit haben wir uns auch beschäftigt. Und für Benedikt Lux, den Sprecher für Innen- und Rechtspolitik der Grünen aus dem Abgeordnetenhaus, der in diesem Untersuchungsausschuss sitzt, heißt das, so hat er dann es gesagt, die Priorität Nummer 1 für den Staatsschutz zu dieser Zeit war die Riga 94.
Beziehungsweise die Räumung der Kneipe dort, ne?
Ganz genau. Und er sagt, diese Schwerpunktsetzung war offenkundig einerseits und übel. So, ist klar, sozusagen rechtswidriger Einsatz. Und man hat, und auch das ist Fakt, sich um die gefährlichen oder den gefährlichsten Islamisten in der Stadt nicht gekümmert. Genauso wenig, wie man sich damals ernsthaft gekümmert hat um ein Verbot der Fusilet-Moschee, wo sich Anis Amri zu dem Zeitpunkt immer herumgetrieben hat und vermutlich seine Anschlagspläne ausgearbeitet hat. Das ist das Versäumnis der Henkel-CDU. Und auch Niklas Schrader, der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, der auch in dem Ausschuss sitzt, spricht jetzt von einer völlig falschen Prioritätensetzung und erfordert herauszufinden, ob damals politischer Einfluss von Seiten des Innensenators genommen wurde, sich jetzt mehr mit der Riga zu beschäftigen, ganz nach dem CDU-Motto, der Feind steht links. So, also da gibt es auf jeden Fall noch reichlich Aufklärungsbedarf. Mhm. Das ist zugleich auch eine Möglichkeit für den Ausschussvorsitzenden, mal zu zeigen, was er so kann. Das ist nämlich Burkhard Dregger und das hat sich letzte Woche entschieden, wird neuer Fraktionsvorsitzender der CDU. Eine relativ überraschende Entscheidung, dass jemand, der dann doch eher dem sehr konservativen Spektrum zuzuordnen ist, in dieser CDU, die ja gerne eine moderne Hauptstadtpartei sein will, dort jetzt die Nachfolge des zurückgetretenen Fraktionschefs Florian Graf antritt.
Jo, das war's auch schon von uns für heute. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin, lest die Taz. Lest uns auf Twitter.
Schickt uns gerne mal Feedback an lokalrunde@taz.de.
Genau. Lob, Kritik, alles willkommen. Geschenke, Geld, nein, Scherz. Okay, dann bis nächste Woche.
Bis dann.
Ciao.
Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. taz.de/zahlig